Der Milliardär und der Detektiv.
Die Paarflüsterei, das Liebesleben der anderen. Wir erzählen euch wahre Geschichten.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden.
Als uns Andrea von dieser Geschichte erzählt hat, waren wir ehrlich gesagt ziemlich von den Socken, wie im Film wirklich.
Tatsächlich, das war krass. Eigentlich gibt es sowas nicht. Also weiß ich nicht, ich wusste nicht, dass sowas gibt. Sagen wir mal so.
Doch, gibt es. Und es ist heute eine Premiere. Es ist das erste Mal, dass wir einen Gast in unserem Podcast haben. Und dieser Gast erzählt uns Dinge, die uns nicht nur die Socken, sondern die Schuhe ausziehen.
Alles. Und er ist Detektiv. Wir stellen uns kurz vor. Vor uns sitzt Frau Liebe, Andrea Boy, Einzelpaar- und Sexualtherapeutin.
Und mir gegenüber sitzen Indra und Markus, beide Journalisten, und Indra zusätzlich Moderatorin bei einem Radiosender.
Also, wir starten durch. Bei dir im Büro, stilvoll eingerichtet, helle Farben sind da, ganz bequeme Möbel, schön sieht's da aus, großes Fenster, schöne Aussicht, ganz warm. Mhm. Und in großen Buchstaben steht an der Wand die Beziehungspraxis.
Genau so ist es.
Es ist ein Dienstag, du sitzt in deinem Sessel und hast dein iPad vor dir, wo du dir immer Notizen machst.
Genau.
Der Klient, Milliardär, ein gut gekleideter Mann in den 50ern, so Ende 50, mit leicht ergrautem Haar, sitzt Andrea gegenüber. Er wirkt angespannt, obwohl er bemüht ist, seine Nervosität zu verbergen, und sagt zu Andrea:
Ich schätze, Sie fragen sich, warum jemand wie ich jetzt hier ist. Also ich habe Geld, ja, für ein entspanntes Leben, ehrlich gesagt. Manchmal habe ich zu viel Geld, das verstehe ich.
Ich habe dann geantwortet: Wissen Sie, es ist ja nicht mein Job zu urteilen. Sie sind wahrscheinlich hier, weil etwas in Ihrem Leben Sie beschäftigt, und ich bin hier, um Sie zu unterstützen oder Ihnen gegebenenfalls Hilfestellung zu geben. Also frage ich mich natürlich, wie kann ich Ihnen helfen? Wer er nämlich ist, hatte mir sein persönlicher Sekretär, der unseren ersten Termin ausgemacht hat, nämlich schon mitgeteilt, weil ich habe ihm ja nicht angesehen, dass er Milliardär ist.
Da kommt ja auch keiner in deine Praxis und sagt: Guten Tag, Frau Breu, ich bin Milliardär und ich habe ein Problem. Ne? Das genau. Passiert ja nicht.
Ganz genau. Aber bevor er kam, habe ich sozusagen ein kurzes Briefing über seine Person bekommen.
Von seinem Sekretär.
Ja.
Es ist ja schon auch irgendwie eine Art von Bugwelle, könnte ich jetzt mal sagen, oder? Kann man das so sagen?
Ja, es ist schon crazy. Und er wollte nicht gesehen werden, also das wollen viele nicht. Das hatte ich auch schon mal, dass der eine irgendwie jemanden da kannte oder irgendwie so. Die wollen am liebsten so ein bisschen, ihr müsst euch vorstellen, so unter der Türschwelle manche so durchrutschen. Aber wir haben den Termin dann so gelegt, dass niemand in der Praxis war, nur wir. Das ist ja kein Problem. Dann haben wir die Parkplatzthematik besprochen, weil er natürlich mit seinem Fahrer gekommen ist, und um solche Dinge ging es zunächst mal.
So, da sitzt er dann vor dir, der Milliardär, wir nennen den jetzt mal Thomas, schaut so ein bisschen aus dem Fenster raus und sagt: Also es gibt da diese Frau und die heißt Manuela, und wir sind jetzt seit so 2 Jahren zusammen und ich habe ihr einen Heiratsantrag gemacht. Wir sind verlobt. Und sie ist wunderbar, sie ist klug, sie ist witzig, sie ist schön, aber ich kann nicht sicher sein, dass sie mich wirklich liebt. Also nicht für das, was ich bin, verstehen Sie das, Frau Breu?
Ja, ich habe dann gesagt, wahrscheinlich haben Sie Sorgen oder Ängste, dass sie wegen Ihres Reichtums oder wegen dem Geld bei Ihnen ist.
Und dann erzählt er so: Ja, genau, es klingt so klischeehaft, aber ja, genau darum geht's. Ich bin fast 60. Und sie ist Anfang 30. Sie hat ein völlig anderes Leben geführt, als wir uns getroffen haben. Und ich habe sie auf einem Flug von Deutschland nach New York im Flieger kennengelernt. Sie hat in der First Class als Stewardess gearbeitet. Schöner Zufall, oder? Sie hat so eine natürliche Art, aber sobald Menschen von meinem Vermögen erfahren, dann verändert sich oft alles.
Ich habe ihn dann gefragt: Haben Sie das denn schon so oft erlebt?
Viel zu oft, hat er geantwortet. Und dann sagt er: Die Menschen tun so, als wäre ihnen das Geld ganz egal, aber das ist immer da. Bei mir ist es immer da. immer diese Frage, was wäre, wenn ich nichts hätte?
Ja, ich habe ihn dann auch gefragt. Und Sie möchten jetzt sicher gehen, dass Ihre Freundin wirklich nur Sie meint und nicht Ihr Geld? Oder was ist jetzt so Ihr Anliegen an mich?
Ganz genau, Frau Preuß, sagt er. Bevor ich Sie wirklich heirate, muss ich Gewissheit haben.
Und du, Andrea, sollst ihm dabei helfen.
Ja, so hat er sich das vorgestellt.
Wahnsinn.
Schon eine abgefahrene Situation.
Ja. Ja.
Keine Ahnung, auch gab es sowas schon mal?
Nee.
Nee. Er erzählt auf jeden Fall weiter. Ich möchte, dass Sie mit uns beiden sprechen, dass Sie ihr erklären, was es bedeutet, ständig diese Unsicherheit zu haben. Dass es nicht nur um das Geld geht, sondern um Vertrauen. Ich will, dass sie versteht, wie schwer es für mich ist, sich darauf zu verlassen, dass sie bei mir ist, weil sie mich liebt und nicht das Leben, das ich ihr bieten kann.
Ist er sicher, dass das der richtige Weg ist, Andrea?
Also, sowas habe ich vorher ja auch noch nicht erlebt. Und ich habe ihn gefragt, ob er sich sicher ist, dass das der einzige Weg ist und das für ihn auch richtige Weg, ja. Und ich meine, wenn man sich aber in ihn hineinversetzt, so schwer ist es ja nicht, also finde ich, dass der so eine Unsicherheit hat. Das war ja schon klar, bevor der den ersten Fuß in meiner Praxis hatte.
Er auf jeden Fall sagt, es ist der einzige Weg, den er kennen würde. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich stelle mir das doch schwer vor, für andere zu beurteilen, was das denn tatsächlich bedeutet, wenn du so viel Geld hast, weil das ja in jeder Situation mitschwingt, wie er das eigentlich auch schon gesagt hat. Man denkt zwar immer, ja okay, dann verheimliche ich das halt irgendwie, aber gerade wenn es um engere Beziehungen geht, lässt sich das ja nicht verheimlichen. Du musst dich ja irgendwann offenbaren. Aber auf der anderen Seite stellt sich ja auch immer die Frage, was ist denn Liebe und welche Garantien gibt es wofür?
Thomas, der Milliardär, kommt aus NRW. Wie ist er auf dich gekommen, Andrea?
Ja, das ist auch eine spannende Frage, die ich natürlich auch hatte. Ich bin ihm wohl von einem Bekannten aus Monaco empfohlen worden.
Da muss ich jetzt lachen, Entschuldigung. Ich und weiß, da, wer es ist.
Ich auch. Und da er oft ich beruflich auch, in München ist, hat er bei mir einen Termin ausmachen lassen. Und vielleicht die Hörerinnen und Hörer, die unseren Podcast kennen, die ahnen vielleicht schon, wer dieser Bekannte gewesen sein könnte, weil wir haben auch eine Folge von ihm gemacht.
Es geht um den Monaco-Frederik, richtig?
Ja, genau. Vermutlich.
Der unfassbar reiche, nette Mann. Was ich sofort weiß, der Mann mit dem Privatjet und eigenem Pilotenschein.
Ja, genau.
Das war eine unserer ersten Folgen.
Ja, das ist tatsächlich gut möglich. Ich habe da nicht weiter nachgefragt. Ja. Ich frage da nie nach. Verklugt ich frage manchmal nur, wieso
Andrea.
Sind Sie bei mir gelandet?
Das macht die Runde. Das ist ja genau. Vielleicht gut.
Ich bin auch bald Milliardärin.
Ja,
genau.
Das zweite Treffen. Ein paar Wochen später Andreas Praxis, aber diesmal sitzt auch die Freundin des Milliardärs im Raum, Manuela. Haben wir schon gehört, sie ist Anfang 30, sehr attraktiv, schlicht gekleidet, wirkt ein bisschen nervös, aber auch neugierig. Thomas sitzt etwas steif im Sessel, als wäre er ja in so einer Art Verteidigungsposition.
Ich habe dann beide erstmal begrüßt und so ein bisschen Warm-up gemacht und war dann doch ehrlich gesagt ziemlich erstaunt, dass er ihr offenbar gar nicht erklärt hatte, warum sie bei mir sind. Also sie wusste offensichtlich gar nicht, wer ich bin und was ich jetzt für sie tun würde, beziehungsweise was sie erwarten würde.
Ja.
Und das ist natürlich jetzt ganz schlechte Kommunikation, weil ich wirklich davon ausgegangen bin, er hat das mit ihr besprochen. Und ich habe ja auch gesagt, natürlich unterhalte ich mich auch mit ihnen beiden und führe einfach so eine Art Gespräch oder moderiere das. So war mein Auftrag.
Aber Manuela sagte zu Andrea, also ich begleite den Thomas gerade zu einem beruflichen Termin eben hier in München. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, warum ich eigentlich hier bin. Thomas hat zu mir gesagt, dass wir mit Ihnen reden müssen. Aber die Frage stellt sie dir dann, ist irgendwas nicht in Ordnung?
Und dann kommt der Thomas und sagt gleich, Manuela, es gibt etwas, das mich schon sehr lange beschäftigt. Etwas, das ich dir erklären möchte.
Und sie fragt, was denn?
Und er hat dann ganz hilflos zu mir rübergeguckt und mir war wichtig, dass ich ja jetzt nicht so ein bisschen in die Mutti-Rolle komme und für ihn spreche, sondern dass ich ihn unterstützt habe, zu erzählen, was ihm auf dem Herzen liegt. Und ich bin ihm einfach nur noch so ein bisschen beigestanden dabei und er hat dann sozusagen mit meiner Hilfe ihr erklärt, dass er einfach Schwierigkeiten hat, volles Vertrauen aufzubauen, wenn es um Beziehungen geht, weil er in der Vergangenheit eben so oft erlebt hat, dass Menschen ihn wegen seines Reichtums einfach anders behandelt haben.
Und Manuela sitzt in Andreas' Praxis, hat ja von Toten und Blasen keine Ahnung.
Genau.
Und ist ziemlich verletzt und sagt zu ihm dann, aber ich habe dir doch nie das Gefühl gegeben, dass ich deswegen mit dir zusammen bin, oder? Also die Frau, muss man verstehen, ist völlig vor den Kopf geschlagen.
Und er sagt so, nein, du hast mir nie einen Grund gegeben, daran zu zweifeln. Aber das ist ja genau das Problem. Es ist nicht, was du tust. Es ist, was ich fühle. Es hat nichts mit dir zu tun. Es geht immer um die Frage in meinem Kopf, ob ich ohne das Geld, ohne das Leben, das ich dir bieten kann, immer noch so wichtig für dich wäre.
John Manuela sitzt vor Andrea, mittlerweile fast in Tränen nahe, ziemlich sprachlos und sagt dann zu ihm, wie kannst du sowas fragen nach all der Zeit?
Also ich habe dann so ein bisschen versucht zu erklären oder zu supporten, dass es nicht um etwas geht, was sie konkret getan hat, sondern dass es um seine Ängste geht, die Menschen in seiner Position eben oft erleben. Die Angst eben nicht geliebt zu werden für das, was sie sind, sondern für das, was sie haben, ist einfach allgegenwärtig, wenn wir das so sagen können. Also so hat er es mir erzählt. Ich kenne das ja nicht, ich bin ja kein Milliardär. Und das macht es für ihn einfach unglaublich schwer, Vertrauen zu fassen.
Und Manuela schaut ihn an und beteuert, ich verstehe, dass du solche Ängste hast, aber ich bin nicht wegen deines Geldes mit dir zusammen. Ich bin hier, weil ich dich liebe. Das habe ich dir immer wieder gesagt. Aber wenn du mir nicht glaubst, wie soll denn das jetzt dann funktionieren?
Der Thomas senkt dann den Blick und seine Stimme bricht fast so ein bisschen, hast du erzählt, Andrea, gell? Mhm. Und er sagt, ich weiß es nicht, deswegen bin ich ja hier. Ich will das herausfinden. Und ich hoffe, dass wir das zusammen schaffen.
Ja, ich habe dann halt nochmal hervorgehoben, dass das Wichtigste in einer Beziehung im Grunde das Vertrauen ist. Also das ist ein Basis, eine Standardbasis. Und es klingt ja eigentlich so, als würden sie beide das sowohl haben wollen, also erreichen wollen, oder vielleicht sie ja auch offensichtlich schon hat, mehr als er. Und das Gespräch ist eben jetzt der erste Schritt, um die Unsicherheiten auf den Tisch zu bringen. Und wenn wir da weiter dranbleiben oder mit diesen Themen arbeiten, könnten wir Wege finden, mit den Ängsten vielleicht auch umzugehen, damit auch er das Vertrauen hat, um einen nächsten Schritt gehen zu können.
Die Hochzeit.
Ja, genau.
Das ist schon skurril, dass der Mann nicht in der Lage ist, alleine mit seiner Verlobten zu sprechen, ne?
Ja,
gut, er kennt es vielleicht so, der Sekretär organisiert den Termin bei Andrea und so, der kennt es vielleicht, dass er immer eine Entourage um sich hat,
ja,
die seine Probleme löst, aber das, ja, finde ich schon skurril.
Total, ich finde es auch skurril. Aber am Ende des Tages ist es ja fast noch skurriler, dass er nicht vertrauen kann.
Mhm.
Er will.
Ja, aber das Erstere kenne ich ganz, ganz oft. Also es passiert in meiner Praxis regelmäßig, dass ich auch die Leute frage, wenn einer spricht, war da jetzt etwas neu für sie, was ihre Frau oder ihr Mann gesagt hat? Und manchmal kommt, nö, das weiß ich alles schon. Und es kommt aber auch sehr oft, so habe ich das noch nie gehört. Und ich meine, das sind jetzt keine Milliardäre, die jetzt da irgendwie Sorge haben müssen, aber um ihr Geld oder sonst was, sondern wirklich um ganz banale Dinge.
Total.
Manuela beruhigt sich jedenfalls relativ schnell wieder und lenkt auch ein und sagt, okay, ich akzeptiere das jetzt so. Schade, dass du nicht vorher mit mir geredet hast. Aber ich möchte das auch. Ich liebe dich. Ich möchte, dass du mir vertrauen kannst. Ich denke, wir schaffen das. Und wenn eine Paartherapie der richtige Weg ist, dann machen wir das.
Und sie sagt, und ich möchte dich auch heiraten.
Ja.
Das hat sie gesagt. Ne? Und er sagt, ich hoffe, dass wir das schaffen.
Meine Hypothese oder mein Ding im Hintergrund, das habe ich da jetzt nicht so angesprochen, war, ich hatte nicht so ganz verstanden, warum er nicht mit einem Ehevertrag sozusagen sich da abgesichert hat. Also das ist etwas, wo ich sage, das wollte ich da jetzt nicht ansprechen, weil das steht mir ja gar nicht zu. Ich bin ja hier kein Rechtsberater, aber ich habe dann so gedacht, hätte ich ihn ja eigentlich in der ersten Sitzung, da war ich ja aber auch so überfahren mit der ganzen Situation, fragen können, weil ja, dann ist ja, das wird ja relativ schnell dann klar und er hat dann nicht irgendwie was verloren, ne?
Naja, aber mit einem Ehevertrag kann man ja nicht alle Sachen ausschließen. Er hat ja wahrscheinlich auch Angst davor, für den Fall, dass er sterben sollte, wenn die verheiratet sind, Man weiß ja nicht, was er für Ideen hat.
Stimmt, hast du recht.
Dann ist da nichts auszuschließen. Es geht ja nicht nur um Trennung, sondern es geht auch um Erbschaft. Und wenn es um ganz, ganz viel Geld geht, kann ich mir...
Wir reden ja auch nicht von Millionär, ne?
Wir reden von Milliardär.
Von Milliardär.
Das ist jemand, der noch in einer völlig anderen Kategorie lebt als Millionäre. Ich kann mir schon vorstellen, dass diese Menschen in irgendeiner Form in einer Blase leben, von der wir überhaupt keine Ahnung haben.
Absolut, Markus, absolut.
Kamen wir eigentlich mit Security?
Nee.
Also zumindest ist sie dir nicht aufgefallen.
Vielleicht stand sie unten.
Ja, genau.
Bis den ersten Stock hat das auf jeden Fall
geschafft.
Ja, der wäre ich auf jeden Fall mit Security.
Ist ein total guter Gedankenspassel, weil es könnte es ja auch wirklich um Scamming gehen, was ja ganz oft passiert.
Absolut.
Es gibt in Deutschland einen ganz, ganz großen Fall von Liebesbetrug, zwar die Frau Klatten, auch Milliardärin, die von einem Schweizer abgezogen worden ist, sage ich jetzt mal so.
Also ihr beschließt gemeinsam an der Vertrauensthematik zu sprechen, auch gerne online, wenn die beiden eben in NRW sind oder eher geschäftlich unterwegs.
Genau.
Und dann kommt alles anders. Der Detektiv.
So, mit dieser Vereinbarung sind wir auseinandergegangen, dass wir jetzt einfach mal gucken, wer braucht was, gibt es vertrauensbildende Maßnahmen. Aber dann, wie du sagtest, kam echt alles anders, weil Thomas musste nämlich beruflich ganz schnell nach USA und kam auf eine Idee. Und dann hat er mich angerufen und mir davon erzählt.
Und er sagt zu dir am Telefon, Frau Breu, ich habe mich mit einem Freund ausgetauscht, der das gleiche Problem hat.
Und der klar.
Klar,
die Blase.
Die Blase. Und er hat gesagt, bei uns geht es noch viel weiter, weil es geht um die ganze Familie und da werden auch die Kinder und deren Partner gecheckt. Die Partner der Kinder.
Ach.
Und bei uns übernimmt das immer das Family Office.
Was ist denn das Family Office?
Ja, das gibt's schon. Also ich meine, auch wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo in ein Adelshaus oder so in ein Königshaus kommst, da gibt's so ein Office, das ist wie so eine Firma und die organisiert oder beziehungsweise betreut ja das Vermögen von reichen Menschen und auch das Leben, ja. Also das ist schon das ist eine andere Welt, Punkt.
Genau. Und das Family Office engagiert eine Detektei, die den potenziellen Partner auf Herz und Nieren überprüft.
Ja, weil es könnte ja auch sein, dass sich da irgendwie in eine Familie jemand rein schleicht, der dann was auch immer, also es hat ja schon so ein bisschen was von Geheimdienst fast, ne? So im Kleinen.
Naja, auf jeden Fall.
Und dieser Vorschlag kam wahrscheinlich von seinem Milliardärskumpel, gell? Und Andrea, du warst wenig begeistert, so wie ich dich kenne.
Ja. Also ich bin ja Paartherapeutin und ich bleib dabei, das, was ich gesagt habe, Vertrauen ist das allerwichtigste oder eins der allerwichtigsten Standards, die zu der Basis einer tragfähigen Beziehung gehören. Und jetzt will der da einen Detektiv engagieren. Also das ist ja eine Form der Kontrolle. Da bin ich nicht mehr im Vertrauen. Ja, das entsteht, Kontrolle entsteht, ist eine Handlung, die aus einer Angst heraus entsteht. Ja, es sind seine Ängste. Und die Ängste kann ich nur klein kriegen oder er hat halt nur gelernt, die klein zu kriegen, indem man kontrolliert.
Genau.
Und das ist das Gegenteil von Vertrauen. Das muss einfach ganz klar sein.
Genau. Das hast du ihm aber auch ganz klar so gesagt.
Dass du nicht so viel davon hängst. Das sage ich übrigens vielen, weil viele, gerade wenn es um Affären oder sowas geht, die engagieren nicht immer einen Detektiv, aber sie setzen eine Freundin an oder einen Bekannten oder sie machen es selber. Oder wir hatten ja auch schon Folgen, erinnert euch, der Geheimagent, da war das ja auch so, dass die das selber gemacht haben, indem sie da observiert haben und so weiter und so fort. Und ich sage immer, ja mein Gott, wenn du wirklich sicher gehen willst, ist es wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, aber klar muss sein, dass du kontrollierst und nicht im Vertrauen und somit auch nicht in der Liebe bist, sondern in der Angst.
Vor allem, wenn der andere nichts macht, wie fühlst du dich danach, wenn du den so kontrolliert hast?
Hast du ihn denn gefragt, wie er das denn später vielleicht irgendwann mal seiner Frau, wenn es denn zu einer Hochzeit kommt, erklären möchte?
Ich denke, er möchte es gar nicht erklären.
Wahrscheinlich. Auf jeden Fall war der Thomas fest entschlossen, einen Detektiv zu engagieren.
Ja.
Vielmehr vier.
Vier.
Und er hat sie auf seine Manuela angesetzt.
Und diesen Detektiv, sein Name ist übrigens Jochen Meißmann, lernt ihr, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, jetzt kennen. Denn Andrea hat diesen Mann etwas später wegen einer anderen Sache kennengelernt. Aber so kam der Kontakt zu uns zustande.
Und der hat uns die Geschichte von Thomas dann aus seiner Sicht erzählt.
Und jetzt wird's vogelwild. Der Detektiv. Spannend, was er so macht. Hallo Jochen Maismann, hallo, grüß dich.
Hallo Jochen.
Hallo zusammen, hallo Imra, hallo Markus.
Deine Fälle, sage ich jetzt mal so, das, womit du dich beschäftigst. Wie muss ich mir das vorstellen? Was treibst du so?
Das ist verdammt breit gefächert, wenn ich das mal so sagen darf. Die Fälle sind sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wer der Kunde ist. Da gibt es den Standardfall, da ruft die Firma XY an und sagt, ich habe einen Mitarbeiter, der ist krankgeschrieben, diesem Jahr das 12. Mal, der hat schon 138 Krankheitstage. Ja. Und wir haben dann kürzlich an der Tankstelle gesehen, wie der da in Bauklamotten durch die Gegend gelaufen ist. Und dann wird dieser Mann während des Krankenstandes beobachtet. Wir stellen fest, ob der wirklich krank ist oder ob er diesen Krankenschein nur simuliert hat. Hm. Und wenn er den simuliert hat, naja, dann hat er anschließend ein Problem. Dann gibt es den Privatfall, wo der Ehemann anruft und sagt, meine Frau, die fährt am Wochenende ins Sauerland und da geht die nach Willingen und ich bin nicht so sicher, ob die da wirklich so treu ist, wie sie sein sollte. Und dann beobachten wir die Frau, wie sie in Willingen ist und schauen, ist sie denn treu oder lässt sie da fünfe gerade sein? Und erstaunlich ist das gerade bei solchen Geschichten, und das sind ja nicht nur die Frauen, das sind ja auch die Männer, das ist ja pari, das hält sich wirklich die Waage.
Ja.
Dass gerade bei solchen Geschichten, wo die Kunden einen Verdacht haben, da könnte irgendwo was im Busche sein, dass sich da in etwa 80% der Fälle dieser Verdacht bestätigt, ja, die gehen wirklich fremd.
Da, schau her. Das heißt, wir müssen alle mehr auf unser Bauchgefühl hören.
Das ist eine ganz, ganz gute Voraussetzung. Denn wenn mein Bauchgefühl mir sagt, da stimmt was nicht, dann kommt das ja von irgendwoher. Das habe ich mir ja nicht einfach so ausgedacht, dass ich heute Morgen aufgestanden bin, sondern das hat sich ja im Laufe der Zeit so entwickelt. Und da gibt's ja meist dann irgendwo auch eine Geschichte dazu. Und das bestätigt sich, die sagen ganz häufig. Und die 20%, wo wir den Beweis nicht erbracht haben, heißt ja nicht, dass die nicht fremdgegangen sind. Vielleicht haben wir einfach nur den falschen Tag erwischt oder wir haben es nicht geschafft, die zu überführen. Das gibt's natürlich auch.
Spannend, Jochen. Das heißt, du bist in Sachen Wirtschaftskriminalität dabei, aber ja, eben auch ganz viel, was Privatpersonen betrifft. Und deswegen haben wir uns auch gedacht, wir müssen dich unbedingt in unseren Podcast einladen, weil du hast ja Geschichten erlebt schon, da kommt man gar nicht drauf. Wir haben uns natürlich im Vorfeld schon so ein bisschen unterhalten und Markus und ich waren fassungslos.
Ja, wirklich interessant.
Jochen, du sitzt ja in NRW mit deiner Firma, du operierst aber Deutschland und europaweit und eigentlich auch weltweit. Ja? Also du bist überall connected. Wie viele Detektive arbeiten denn für dich?
Also es sind eine ganze Reihe, die dann bundesweit unterwegs sind. Wobei wir neben den festen Mitarbeitern, die wir bundesweit haben, dann ja auch noch unsere Kooperationspartner weltweit haben. Und da ungefähr, ich weiß es jetzt gar nicht, ich würde mal schätzen, 20%, vielleicht 25% der Aufträge, die wir erledigen, gar nicht in Deutschland stattfinden, sondern irgendwo in aller Welt, ist es ganz wichtig, dass man die hat. Und da braucht man ein sehr, sehr großes Netzwerk. Und dieses Netzwerk, was ich mir da in Jahrzehnten aufgebaut habe, ist schon wirklich enorm groß. Und in Deutschland muss man für bestimmte Aufgaben auch bestimmte Leute haben. Wenn es um Daktyloskopie geht, brauche ich einen Fingerabdrucksachverständigen. Das ist die Fingerabdrücke, die zu untersuchen sind. Ja. Da brauche ich aber einen Sachverständigen, der sowas kann. Mhm. Wenn es um Lauschabwehr geht, brauche ich einen Elektroniker, der elektronische Sweeps machen kann, um festzustellen, ob in irgendeiner Form Abhörgeräte oder was auch immer in Büros oder in Wohnungen sind. Da gibt's dann den Mann, der seine Frau abhört beispielsweise, weil er glaubt, die ist untreu. Und in dem Augenblick sagt die Frau, der weiß immer so viel, da stimmt doch was nicht, kommt mal bei mir vorbei und schaut mal, ob der irgendwo eine Kamera oder eine Wanze installiert hat. Und dann machen wir das und dafür brauchen wir spezielle Kräfte, die eine besondere Ausbildung haben und die besondere Kenntnisse haben. Wir haben zum Beispiel von einem westdeutschen Nachrichtendienst, ich sage deswegen westdeutsch, weil es noch aus der Zeit der früheren Teilung war, den ehemaligen Sachgebietsleiter für das Thema Lauschabwehr bei uns im Team, der dann feststellt, gibt es Abhörgeräte irgendwo in Firmen oder Privatwohnungen, ja oder nein?
Das ist ja total interessant.
Wahnsinn, super. Weißt du was, ich habe mir das bisher immer so ganz anders vorgestellt. Wenn ich so Detektiv höre, ich stelle mir so einen Mann vor, der in der Lederjacke rauchend irgendwie stundenlang seines Lebens im Auto sitzt und irgendwelche Häuser und Menschen observiert, aber so ist es halt nicht. Es ist
jetzt alles, verrate ich dir ein Geheimnis.
Ja.
Ich habe gar keine Lederjacke und ich rauche auch nicht.
Der unmoralische Auftrag.
Eine Wahnsinnsgeschichte, die Andrea hat uns davon erzählt, wie das losging. Wie war das für dich, als der Thomas auf dich zukam mit seiner Bitte, seine Freundin überwachen zu lassen?
Wir kannten diesen besagten Thomas schon etwas länger über seine Firma. Der hatte immer wieder Probleme in seinem Unternehmen, wo wir ihm geholfen haben. Und irgendwann kam er und sagte, Leute, passt mal auf. Ich habe Bedenken, dass in meiner Beziehung irgendwo was nicht passt. Der Mann war in den 50ern, war jetzt vielleicht nicht unbedingt gleichzusetzen mit Brad Pitt und hatte eine, ja, sagen wir mal eine Stufe drunter, vielleicht auch zwei. Und er hatte eine Lebensgefährtin, die er heiraten wollte, die deutlich jünger war als er, irgendwo in den frühen 30ern. Ich weiß das gar nicht mehr ganz genau, wie alt sie war, aber doch erheblich jünger als er. Und wenn wir ganz ehrlich sind, optisch auch in einer ganz anderen Liga spielend, denn die hätte auch bei Germany's Next Topmodel irgendwo gewinnen können, so wie die aussah. Mhm. Und dieser Thomas hat also gesagt, ich bin nicht sicher, ob die wirklich treu ist. Das ist das Einzige, was ich von ihr verlange. Ich werde der ein ganz tolles Leben verschaffen. Die hat die Möglichkeit, alles zu bekommen, was sie auf der Welt haben will. Und sie wird wirklich ein tolles Leben haben, aber sie muss treu sein. Und dann sagte dieser Thomas, ich fahre jetzt nach Amerika, ich habe da eine Geschäftsreise, da muss ich hin, da bin ich beruflich involviert, bin auch eine gewisse Zeit nicht da, das waren knapp 2 Wochen, bin eine gewisse Zeit nicht da, habe zwar Kontakt zu ihr, aber weiß nicht, was da alles sonst so passiert, wenn ich nicht da bin. Und der Mann wollte, bevor er die Ehe schließt, und das Datum stand schon fest, also die hatten sich schon darauf geeinigt, wann sie heiraten wollten, der Mann wollte ganz auf Nummer sicher gehen und sagen, ist das wirklich so oder ist das nicht so? Die waren verlobt. Ich möchte wissen, ist die mir treu, ja oder nein?
Okay, Jochen, die Manuela, so heißt sie ja, die war ja zusammen mit dem Thomas bei der Andrea in der Praxis. Ja. Und es ging ja darum, dass der Thomas der Manuela mit Hilfe von Andrea genau sagen kann, worum es eigentlich wirklich geht. Was war dein Gefühl, was den Thomas da angetrieben hat?
Ich glaube, der Thomas wollte der Michaela einfach nur noch einmal verdeutlichen, wie ernst er das Ganze meint, und dass er wirklich nur diese eine einzige Forderung hat. Und das hat die Andrea ihm dann ja auch nochmal so bestätigt und ihr auch dann ganz klar erklärt, wenn ihr so miteinander eine Beziehung aufbaut, dann ist das eine Sache, die ist auf Dauer ausgerichtet und zwar für den Rest des Lebens. Ich persönlich hatte von Anfang an gewisse Zweifel an der Manuela, denn eine Frau, die so jung ist und so gut ausschaut und die dann den Rest des Lebens mit dem Thomas, der vielleicht eben dann doch optisch in einer anderen Liga spielt, zusammenbleiben soll, da bin ich einfach grundsätzlich von Natur aus schon skeptisch und frage mich, kann das gut gehen? Ist es tatsächlich so, dass die den Rest des Lebens jetzt treu sein wird oder hat die nicht vielleicht doch irgendwelche menschlichen Bedürfnisse, die über das hinausgehen, was der Thomas ihr bieten kann?
Die sein Innenleben vielleicht jetzt nicht kompensieren konnten.
Na, ich weiß ja gar nicht, ob der Thomas so ein toller Kerl ist, dass er das beste Innenleben überhaupt hat. Ja. Ich habe den nur als knallharten Geschäftsmann kennengelernt. Mhm. Und ich weiß nicht, wie er privat ist.
Hast denn du von der Manuela einen Background-Check gemacht?
Nee, haben wir gar nicht gemacht, denn das war ja alles bekannt.
Richtig, genau. Eigentlich hat der Thomas ja alles erzählt. Genau. Ja.
So, also Thomas, und das können wir ja schon mal vorwegnehmen, hat irgendwann, als deine Rechnung kam, und die war jetzt nicht so klein in dem Fall, weil es war sehr aufwendig, zu dir gesagt, das Geld in dich und deine Detektei, Jochen, war eins der besten Investments. Das schon mal vorab, ja?
Ja.
Also, Thomas fliegt nach Amerika und dann geht die Maschine los. Die Überwachung, alles läuft wie im Film.
Wir haben ab diesem Augenblick mit 4 Detektiven rund um die Uhr die Dame beobachtet, um festzustellen, was macht sie. In den ersten 2-3 Tagen ist gar nicht viel passiert. Die hat ein ganz normales Leben geführt, wie du und ich auch. Die hat ihre Alltagserledigungen gemacht. Und es dauerte über eine Woche, bis überhaupt das erste kam, wo etwas war, wo man sagen konnte, das ist aber merkwürdig, denn da hat sie doch dem Thomas was ganz anderes erzählt. Während sie sich in der ersten Woche noch mit Freundinnen getroffen hatte und bestimmte Termine wahrgenommen hatte, die tatsächlich vorher auch bekannt waren, ist sie dann ins Auto gegangen und ist mit diesem Auto Richtung Süddeutschland gefahren.
Jochen, wart ihr denn währenddessen in Kontakt mit dem Thomas in Amerika?
Ja, wir haben natürlich nicht die ganze Zeit, weil A, wegen der Zeitverschiebung, B, weil er wirklich geschäftlich dort involviert war. Aber wir waren die ganze Zeit täglich in Kontakt mit ihm und haben ihm täglich Nachrichten auch zukommen lassen, damit er wirklich weiß, was passiert denn da gerade.
Wisst ihr, was mir gerade so ein bisschen aufstößt? Ich versuche mich jetzt mal in die Lage von Manuela zu versetzen. Ja, ich meine, ihr werdet ja nie aufgeflogen. Also ihr fliegt ja wahrscheinlich fast wirklich nie auf. Aber,
doch, manchmal fliegen
ja,
wir
auf. Manchmal,
aber die Manuela ist kein Profi, sagen wir so.
Aber will ich einen Mann heiraten, der mir 4 Detektive auf den Hals hetzt, während er in Amerika ist? Ich frage mich gerade so, wie ich reagiert hätte. Mal angenommen, ich führe wirklich ein ganz normales Leben und sowas wäre rausgekommen. Ich wäre so sauer gewesen.
Also ich will es mal anders ausdrücken. Die Manuela führte kein normales Leben, weil sie führte ein Jet-Set-Leben, das ihr nicht auf den Leib geschneidert war, sondern in das sie reingestolpert ist, weil sie einfach gut ausgesehen hat. Das war vorher ein ganz normales Mädel von nebenan und plötzlich ist sie dann in diese große, weite Welt der Reichen und der Schönen reingekommen. Schön war sie schon, aber reich war sie nicht. Und das kann man also jetzt nicht mit dem normalen Leben vergleichen, das wir alle miteinander führen, sondern das ist ein Leben, das auf einem ganz anderen Level, auf einem ganz anderen Niveau stattfindet.
Und aber da du hast gesagt, Jochen, du hast keinen Background-Check gemacht, das hat also der Thomas dir erzählt.
Ja, das war ja alles bekannt. Er kannte ja diese Lebensgeschichte von ihr. Er hat sie ja irgendwann kennengelernt, da war sie ja noch ein ganz normales Mädchen von nebenan.
Ich verstehe, und da hat er sich in sie verliebt.
So ist
er. Er hat sich in ein ganz normales Mädchen verliebt,
so ist
die dann den Geschmack der großen, weiten Welt kennengelernt hat.
Ja, umgekehrt hätte sich aber, und da müssen wir doch ehrlich bleiben, hätte sich die Manuela wahrscheinlich nicht in den Thomas verliebt, wenn sie denn nicht gewusst hätte, dass da Milliarden dahinter stecken. Denn ansonsten hat die beiden nicht so wirklich viel verbunden, weder von der Optik her, noch von allem anderen her. Ich will nicht ausschließen. Nee, ist überhaupt gar nicht. Ich will jetzt gar nicht ausschließen, dass das Paare, die 20, 30 Jahre dazwischen haben, dass die sich toll miteinander verstehen können. Ja, das natürlich kann das sein. Aber im vorliegenden Fall hätte üblicherweise die Manuela sich nach einem Jungen wie dem Thomas nicht umgeschaut und hätte sich von dem auch nicht auf ein Bier einladen lassen, weil das einfach nicht das war, was sie gesucht hat.
Also wir kommen zurück in die Situation. Thomas in Amerika, observiert sie mehrere Tage, alles läuft ganz normal, bis sie auf einmal nach Süddeutschland fährt.
Ja. Sie hat sich in ihr Auto reingesetzt und ist dann tatsächlich aus dem Westen Deutschlands, wo sie wohnte, bis nach München gefahren, was ein wirklich schwieriges Unterfangen war, da dran zu bleiben. Man darf nicht auffallen, man darf sie nicht verlieren. Und bei dieser langen Autobahnstrecke, die dann zurückzulegen ist, gibt es ganz viele Unwegsamkeiten, die man beachten muss. Aber es ist am Ende gelungen. Die Detektive konnten ihr folgen. Und dann ist sie in München in ein Parkhaus reingefahren. Und es ist jemand mit in dieses Parkhaus reingefahren, während die anderen draußen geblieben sind. Nun hatte aber derjenige, der reingefahren ist, überhaupt gar keinen Sichtkontakt mehr zu ihr. Sie war also für ihn nicht mehr zu sehen.
Das heißt, Jochen, ihr seid mit mehreren Fahrzeugen aus dem Westen ihr gefolgt.
4 Detektive, 4 Fahrzeuge.
4 Detektive,
alle 4 hinterher.
Alle 4 hinterher.
Normal würde ich mir vorstellen, da bringe ich doch einen Tracker am Auto an. Aber das geht nicht, richtig?
Ja. Erstens ist ein solcher Tracker
verboten.
Strafbar, der ist
ich verboten. Ich wollte gerade sagen, es ist verboten.
Ja. Zweitens klappt das ja auch gar nicht immer so, selbst wenn man es wollte. Denn wenn das Auto vorher in einer verschlossenen Garage steht, dann hat niemand die Chance, den Tracker dran zu machen. Haben wir aber auch nicht gemacht. Tatsächlich haben wir ganz normal observiert, so wie sich das gehört, und haben die Frau verfolgt und sind an ihr dran geblieben mit völlig legalen Mitteln, ohne dass wir da über die Stränge geschlagen haben. Mhm. Die ist also nach München gefahren, in dieses Parkhaus. Und während der eine, der drin war, noch versucht hat, die zu finden, standen die drei anderen draußen und auf einmal sagt einer von den drei Leuten, du, ich glaube, da sitzt die in dem Auto, das ist ein ganz anderes Auto, die sitzt da drin, die sitzt da definitiv drin. Und dann sind die Detektive, die draußen standen, diesem Auto gefolgt, während der eine immer noch im Parkhaus verzweifelt versucht hat festzustellen, wo ist denn jetzt das Auto. Er hat es dann auch irgendwann gefunden, es stand da, es war leer. Die drei anderen waren aber immer noch dran und haben durch einen glücklichen Zufall, und so muss man das wirklich sagen, durch einen glücklichen Zufall tatsächlich erkennen können, dass sie in einem anderen Auto saß mit einem Mann, der vom optischen Erscheinungsbild deutlich besser zu ihr passte als der Thomas. Ja, und die beiden sind dann ein ganzes Stück rausgefahren aus München. Das ging, das war ein See, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es der Starnberger See war oder ob es der Chiemsee war oder der Ammersee, ich weiß das nicht mehr. Die sind irgendwo zu einem See gefahren und haben sich dann an diesem See, haben geparkt, sind dann eine ganze Ecke spazieren gegangen, zunächst einmal Hand in Hand, Arm in Arm, haben da schon Küsse ausgetauscht und sind später auch in ein Hotel rein, das irgendwo abseits gelegen war, also nicht mittendrin, sondern wirklich weit weg vom Schuss. Und da sind sie drin geblieben und da sind sie auch irgendwann erst am nächsten Tag wieder rausgekommen. Haben abends in dem Hotel, das haben wir noch gesehen, noch gegessen. Und ansonsten haben wir die nicht mehr gesehen. Und damit war für uns dann schon mal klar, das mit der großen Liebe und der großen Treue bis ans Ende meiner Tage, das stimmt nicht.
Jochen, ab dem Moment, wo die in ein Parkhaus gefahren ist und das Auto gewechselt hat, bei jemand anderem eingestiegen ist, habt ihr da zu diesem Zeitpunkt gedacht, okay, die ahnt vielleicht sogar, dass ihr Freund, der Thomas, sie observieren würde?
Ich bin gar nicht sicher, ob sie es geahnt hat, aber sie wusste, dass sie auf keinen Fall in irgendeiner Form auffallen dürfte, wenn sie sich mit einem anderen Mann trifft. Das wusste sie. Das hat sie ja auch bei der Andrea in der Praxis
richtig,
ganz klar mitgeteilt bekommen.
Richtig,
genau. Das war eine Art Briefing, was da am Ende auch gemacht wurde.
Richtig.
Und die Andrea hat das ja ganz klar erklärt, wie das laufen muss. Und sie wusste ganz genau, ich darf nicht auf Abwägen geraten. Wenn ich das mache, ist alles vorbei, dann war's das. Und das war für sie extrem wichtig, dass das in keinster Weise auffallen kann. Und genau so hat sie sich ja auch verhalten, nämlich sie hat sich wirklich konspirativ verhalten, so vorsichtig, dass es eigentlich gar nicht hätte auffallen können. Und hätten wir nicht zufällig gesehen, dass sie in dem Auto sitzt, wären wir nie dahinter gekommen, dass die mit diesem fremden Mann in das Hotel gefahren wäre.
Völliger
erst zum See, dann ins Hotel.
Das war jetzt gerade ein total guter Einwand, Spatzel, weil normalerweise, wenn du dich da mit irgendjemandem triffst, triffst du dich halt am Ort und nicht in der Tiefgarage und wechselst das Auto und fährst dann,
natürlich.
Das ist ja alles auch schon.
Das war schon konspirativ.
Das natürlich. Ist ja schon wie im Film, ja.
Ja.
Wir gehen an die Situation an den See. Jetzt hast du gesagt, es ist nicht so einfach für vier Detektive, sie auf der Autobahn zu verfolgen und dann auch mit dieser Tiefgarage und so weiter.
Und dabei unentdeckt zu bleiben.
Und unentdeckt zu bleiben. Jetzt stelle ich mir das bei einem romantischen Spaziergang am See noch viel schwieriger vor.
Nee, das war eigentlich deutlich einfacher, weil dieser See war stark bevölkert, es war gutes Wetter, es war Sommer übrigens. Oder Spätsommer, es war Spätsommer, es war gutes Wetter, da rannten so viele Menschen rum, also da gibt's eigentlich gar kein Risiko, dass man dabei auffällt, zumal die Menschen, die schauen dann ja auch nicht nach hinten, die schauen nach vorne, wenn sie spazieren gehen und da läuft man ganz einfach in der großen Menge mit und läuft auch um den See, da sind ja auch gar nicht alle vier hinterhergelaufen, es sind zwei dann zu Fuß gegangen und zwar getrennt voneinander und haben einfach abwechselnd dann geschaut, was passiert denn da, und da konnte man ja schon die ersten Beweise bekommen, nämlich Händchen halten, umarmen, zwischendurch mal geküsst. Aber das war nicht wirklich schwierig, da dran zu bleiben. Das hättet ihr beiden auch hinbekommen.
Aber Beweise heißt, du machst Fotos.
Das wollte ich gerade fragen. Ihr macht
ja
Fotos.
Wir haben das fotografiert, das ist richtig. Der Kunde bekommt aus rechtlichen Gründen später nur Fotos, wo die Gesichter geschwärzt sind. Wir müssen die Persönlichkeitsrechte wahren. Wir dürfen ja nicht einfach Menschen fotografieren und deren Konterfeis dann in die weite Welt hinein senden. Das kann man machen, wenn jemand eine Straftat begeht. Dann darf ich den auch ohne schwarzen Balken vorm Gesicht veröffentlichen und publizieren, indem ich das dem Kunden oder dessen Anwalt gebe. Das haben wir aber hier nicht gehabt. Wir hatten ja keine Straftat. Also werden ganz einfach schwarze Balken über das Gesicht gesetzt. Wer aber dann die Personen kennt, oder zumindest der Thomas wusste ja, dass das seine Freundin ist, seine Lebensgefährtin, seine Verlobte.
Völlig klar, genau.
Der hat die natürlich auch mit dem schwarzen Balken erkannt und wusste, aha, das ist sie.
Jochen, jetzt ist in diesem Fall relativ zügig klar, wo der Hase langläuft, also was da passiert mit Manuela und dem attraktiven Menschen, den sie da getroffen hat. Jetzt ist es deine Aufgabe, deinem Auftraggeber zu sagen, was deine Detektive gesehen haben. Wie fühlt sich das an? Also ich meine, du rufst diesen Menschen an und hast dann die Aufgabe, der sitzt gerade in Amerika und der hat natürlich die große Hoffnung, dass seine Freundin ihn liebt und zwar nicht wegen seines Geldes, sondern einfach, weil er ist. Und dann ist es deine Aufgabe, ihm zu sagen, sorry, mein Freund, es ist nicht so.
Schön ist das grundsätzlich nie, wenn man sowas einem Kunden oder einer Kundin sagen muss. Aber, und das ist wie beim Arzt, der eine Krebsdiagnose an seinen Patienten weitergibt, wenn man das schon so oft gemacht hat, wie ich das gemacht habe, und ich mache das ja jetzt seit über 40 Jahren und ich habe über 40.000 Fälle hinter mir, dann ist das irgendwann eine Sache, da ist man persönlich nicht mehr so sehr involviert, dass man selber deswegen ein schlechtes Gewissen hätte oder dass man in irgendeiner Form Mitleid empfindet, sondern da sieht man die nüchternen, harten Fakten und sagt, wie es ist. Lieber Kunde, pass mal auf, in diesem Fall der Thomas. Lieber Thomas, so sieht's aus, wir müssen den Tatsachen ins Auge schauen. Es ist nicht einfach die große Liebe, die da im Raum steht. Es ist vielleicht mehr doch die Liebe zum Geld, denn deine Manuela hat sich da mit jemand anderem getroffen und die waren gemeinsam im Hotel und die haben sich geküsst. Ich wäre mir an deiner Stelle nicht so sicher, ob das wirklich jemand ist, mit dem ich den Rest meines Lebens dann verbringen möchte, zumindest nicht unter diesen Umständen, wie ihr das geplant habt.
Wie hat der Thomas reagiert, als du ihm das gesagt hast?
Er war sehr gefasst. Er war jetzt nicht in irgendeiner Form niedergeschlagen. Das war ein Geschäftsmann. Es ist wirklich ein knallharter Geschäftsmann, der viele Firmen besessen hat, der viel Lebenserfahrung ja auch schon hatte in seinem Alter. Und deswegen hat er nicht in irgendeiner Form emotional reagiert, sondern wirklich gesagt, na gut, dann weiß ich es jetzt, dann ist das so. Dankeschön, wir bleiben aber noch dran wie geplant und gucken, wie es weitergeht. Also wir haben das wirklich die ganze Zeit, als er in Amerika sich aufgehalten hat, haben wir die Observation durchgeführt. Es gab aber nur diesen einen, es gab noch keinen zweiten, es gab nur diesen einen, mit dem sie sich da getroffen hatte.
Das heißt, obwohl klar war, was da eigentlich passiert ist an diesem See, ging die Observation weiter.
Die Observation ging weiter, ja. Er wollte einfach wissen, was kommt sonst noch auf ihn zu? Was gibt sonst noch an Dingen, die sie ihm vielleicht verheimlicht hat?
Bevor er seine Entscheidung trifft.
Ja, bevor er seine Entscheidung trifft. Er hatte auch die Befürchtung, dass möglicherweise jemand zu ihm nach Hause kommen könnte, in sein Haus. My home is my castle. Und das wäre das Schlimmste für ihn gewesen, wenn da ein Mann in das Haus gekommen wäre, was er ja mit in diese Beziehung gebracht hat, was gesichert war wie Fort Knox, wo er lebt und wo er wirklich seine ganze Privatsphäre hat. Das wäre das Schlimmste für ihn gewesen, wenn da jemand reingekommen wäre und dann auch vielleicht im gemeinsamen Bett was passiert wäre. Das wollte er auch unbedingt wissen.
Das heißt, er hatte eigentlich Angst, dass es nicht nur sie ist, die ihn betrügt, sondern dass es vielleicht auch eine, wie auch immer, Organisation sein kann.
Das kann man ja nie ausschließen, dass dann in irgendeiner Form jemand das Haus infiltriert, schaut, was ist da zu holen, was kann ich da machen. Das ist bei Menschen, die in dieser Dimension leben, die so viel Geld haben, nie auszuschließen.
Völliger Wahnsinn.
Aber wie traurig eigentlich,
oder? Auch traurig, genau.
Das ist eigentlich total traurig.
Auch ein bisschen tragisch.
Was für ein Stress auch.
Ja, aber das gilt für alle reichen Menschen, ne?
Ja, total. Also für alle Reichen und auch für alle Menschen, die extrem in der Öffentlichkeit stehen, gilt das Gleiche.
Ja, natürlich.
Wahnsinn.
Wir haben schon so viele prominente Personen observiert oder im Auftrag auch von Prominenten observiert, die alle, weil sie in der Öffentlichkeit stehen, tatsächlich mit ganz anderen Gefühlen an eine solche Geschichte rangehen und mit ganz anderen Voraussetzungen. Denn es gibt ja nichts Schlimmeres für die, als wenn morgen in der Bild-Zeitung steht, A hat sich mit B getroffen und das gemacht. Mhm. Das dann am besten noch auf der Titelseite. Das will doch niemand. Denn das ist auch für Prominente oder für Superreiche eine sehr private und persönliche Geschichte.
Das heißt, es ist alles viel mehr ein Deal als eine emotionale Bindung, die natürlich trotzdem da ist.
Ich glaube, viele Menschen denken, es ist der totale Wahnsinn, ein Superstar zu sein oder superreich zu sein und Milliardär zu sein. Aber was das alles mit sich führt und wie klein dein Leben wird. Ich meine, wir hatten Corona, wir hatten alle Lockdown, wir können uns das ungefähr vorstellen. So ein bisschen stelle ich es mir auch vor. Und dann weißt du nicht, wem kann ich trauen und wem nicht.
Das ist so.
Brutaler Stress.
Ja.
Das will man doch nicht, oder? Ein Albtraum.
Naja, auf der einen Seite ist es vielleicht ganz schön, Milliardär zu sein. Auf der anderen Seite hat das aber auch eine ganze Menge Schattenseiten.
Du hast Thomas informiert, dass Manuela eben nicht die Frau ist, die er sich eigentlich erhofft hat, dass sie sein könnte.
Ja.
Damit ist euer Auftrag erledigt. Aber weißt du, wie er das ihr gegenüber kommuniziert hat?
Nein, das weiß ich nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das dann weitergegangen ist. Ich habe einfach meinen Abschlussbericht geschickt. Das war ein sehr, sehr ausführlicher Bericht, den er bekommen hat. Er hat eine Rechnung bekommen, hat mich einen Tag, nachdem er die Rechnung bekommen hat, angerufen, hat sich bedankt für die gute Arbeit und hat mir dann diesen Satz gesagt, das war eine der besten Investitionen, die ich in meinem Leben bisher getätigt habe. Dankeschön dafür. Für ihn war es ja eine Mischung aus Business und emotionaler Geschichte, denn er hatte sich wirklich voll auf dieses Mädchen eingelassen und er wollte ihr auch ein tolles Leben verschaffen, aber er hat einfach erwartet, dass sie dafür auch umgekehrt ihm treu bleibt. Das hat sie nicht getan und das war für ihn mit Sicherheit emotional gesehen auch nicht schön.
Das heißt, ich sag's mal ganz krass, sie hat ihren Job nicht gut gemacht.
Wenn man es so ausdrücken möchte, ist das so, ja.
Naja, oder ja. Sagen wir mal anders, er hätte auch cool sein können und sagen können, was erwarte ich denn? Ich akzeptiere das ein bisschen, ein Stück weit.
Warum sollte er das tun?
Nee. Warum sollte er das tun?
Dazu hat er zu viele Optionen.
Ja.
Da sucht er halt sich jetzt eine andere und er findet eine andere und zwar relativ schnell.
Sofort.
Die optisch in der gleichen Liga spielt wie die Manuela, die aber dann vielleicht vom Menschlichen her ihm gegenüber offener ist und ihm gegenüber mit offenen Karten spielt und eben nicht ihn hintergeht. Und so eine findet er garantiert. Und ich wette, er hat eine gefunden.
Kann man sich mit Geld alles kaufen?
Nee. Das haben die Beatles doch schon gesungen. Can't buy me love.
Vielen, vielen Dank, lieber Jochen, dass du uns diese Geschichte erzählt hast.
Du hast noch so viele unfassbare Geschichten. Vielen, vielen Dank.
Gerne. Hat mich gefreut.
Hat uns Riesenspaß gemacht. Und für alle, die jetzt denken, oh Gott, ich bin kein Milliardär, aber ich brauche auch einen Detektiv. Ihr findet den Jochen und seine Detektei im Internet. Könnt ihr einfach googeln. A+ Detektive GmbH in NRW. Operieren aber in ganz Deutschland, in ganz Europa und weltweit. Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
Diese wahre Geschichte hat leider kein Happy End. Aber ich glaube, das haben wir ja schon erzählt, Jochen Meißmann hat sich später unabhängig von dieser Geschichte wegen eines anderen Anliegens bei mir gemeldet und so sind wir in einen sehr guten Kontakt geraten.
Und was der Jochen, wir haben im Vorfeld ein bisschen mit ihm über seine Arbeit gequatscht und was er zu dem Thema Beziehungen noch so alles erlebt, das möchten wir euch auch erzählen, unter anderem in einer unserer nächsten Folgen.
Kleiner Spoiler, ich sehe Pastoren in Zukunft mit völlig anderen Augen.
Und da kenne ich aber auch richtig gute Geschichten.
Ja, da können wir mal schauen.
Das ist jetzt ein guter Trigger.
Unglaubliche Geschichte, gell?
Unfassbar. Mhm. Unfassbar. Ich denke mir auch so, also ganz ehrlich, Spatzelchen, solltest du auf die Idee kommen, 4 Detektive auf den Hals zu hetzen, kannst du dir sparen. Unglaublich. Unfassbar.
Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch unsere heutige Geschichte sehr gefallen hat und würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns vielleicht abonniert, unseren Podcast, wenn ihr uns was schreibt, am besten über Instagram, unter dem Instagram-Kanal Paarflüsterei mit UE. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns nächsten Dienstag wieder zuhört.
Und wir verabschieden uns mit der Erkenntnis, ist doch vielleicht ganz gut, wenn man nicht so viel Geld hat.
Mag sein. Macht's gut. Bis nächsten Dienstag.
Ciao.
Ciao.